Guten Morgen. Es ist eine Freude, hier zu sein bei Ihnen. Ich habe diese Predigt lange bewegt und eigentlich war es eine sehr leichte Vorbereitung für diese Predigt, weil ich eigentlich nur Eulen nach Athen trage. Und diese kleinen Federviecher, die wiegen gar nicht so viel. Und gleichzeitig war es eine sehr schwere Predigtvorbereitung, weil ich vor 3 Wochen noch ziemlich am Boden lag und es mir überhaupt nicht gut ging. Und dann soll ich über Anbetung predigen. Haben Sie sich schon mal die Frage gestellt, wie man einem Menschen so einfach mal den Boden unter den Füßen wegziehen kann? Das hängt natürlich von vielen Einzelfragen ab. Was ist das für ein Mensch? Was sind seine Schwachpunkte? Und ich nenne Ihnen mal ein Beispiel. Da ist ein Christ und Jurist, ein Strafverteidiger. Es geht in einem Strafprozess um sexuellen Missbrauch. Und dieser Verteidiger ist absolut überzeugt von der Unschuld seines Mandanten. Und er kämpft Wochen und Monate um einen Freispruch. Und am Ende wird dieser Mandant verurteilt. So ist es mir in diesem Sommer ergangen und das hat mir so ein Stück weit den Boden unter den Füßen weggezogen. Lange und intensiv gekämpft und trotzdem verloren. Und dann stellt sich so ein Gefühl von Leere und Ohnmacht ein und Müdigkeit. Was haben wir noch für Beispiele, wie man einem Menschen den Boden unter den Füßen wegziehen kann? Stellen Sie sich ein einfaches jüdisches Mädchen im alten Israel vor. Es ist verlobt, es freut sich auf ein gemeinsames Leben, auf die Hochzeit, auf Familie. Und dann kommt eine Ankündigung, dass sie außerehelich schwanger wird. Das bedeutet so Schande und Schmach für den Rest des Lebens. Und um noch eins draufzusetzen, kommt die Ankündigung, dass Gott der Vater dieses Kindes sei. Das ist dann Blasphemie, was mit dem Tod zu bestrafen ist. Nichts kann das Leben eines jüdischen Mädchens mehr zerstören, als die Ansage, von Gott geschwängert zu werden. Alle Träume dieses Mädchens zerplatzen mal eben in 5 Minuten. Das ist die Ausgangssituation und die kommt uns wahrscheinlich bekannt vor. Und ich möchte Lukas 1, 26 bis 38 da mal lesen. Im 6. Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt Galiläas namens Nazareth geschickt, zu einer Jungfrau, die verlobt war mit einem Mann namens Josef aus dem Haus Davids. Und der Name der Jungfrau war Maria. Und der Engel kam zu ihr herein und sprach: Sei gegrüßt, du Begnadigte, der Herr ist mit dir, du Gesegnete unter den Frauen. Als sie ihn aber sah, erschrak sie über sein Wort und dachte darüber nach, was das für ein Gruß sei. Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden, und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben. Maria sprach aber zu dem Engel: Wie kann das sein, da ich doch von keinem Mann weiß? Stopp! Die Frage, die kommt dem Engel Gabriel bekannt vor. Die hat er vor 6 Monaten schon mal gehört. Da war doch diese Sache mit dem Zacharias, wo Gott ihn auch hingeschickt hat, eigentlich mit derselben Botschaft, dass da Nachwuchs sich ankündet. Ich lese das mal vor aus Lukas 1, ab Vers 13. Ein Engel sprach zu ihm: Fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört worden und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Johannes geben. Und Zacharias antwortet: Woran soll ich das erkennen? Denn ich bin ein alter Mann und meine Frau ist in fortgeschrittenem Alter. Nun, was hält der Engel Gabriel von dieser Antwort? Er stellt erstmal klar, mit wem Zacharias hier es überhaupt zu tun hat. Ich bin Gabriel, der vor Gott steht, und ich bin gesandt, zu dir zu reden und dir diese frohe Botschaft zu bringen. Und siehe, du wirst stumm sein und nicht reden können bis zu dem Tag, an dem dies geschehen wird, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, die erfüllt werden sollen zu ihrer Zeit. Zacharias wird wegen dieser Frage, wie soll das geschehen, mal eben aus dem Verkehr gezogen. Er wird stumm. Manchmal ist es besser zu schweigen und stumm zu sein, als Worte des Unglaubens auszusprechen. Wie hat nun der Engel Gabriel bei Maria reagiert? Und der Engel antwortete und sprach zu ihr auf diese Frage, wie das geschehen soll: Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, hat auch einen Sohn empfangen in ihrem Alter und ist jetzt schon im 6. Monat, sie, die vorher unfruchtbar genannt wurde. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach: Siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Und der Engel schied von ihr. Zacharias und Maria bekommen beide Besuch vom Engel Gabriel. Beiden wird ein Kind, ein Wunder verheißen. Und von beiden wird gesagt, dass sie gerecht vor Gott sind, dass sie, und besonders jetzt, ich gehe erstmal auf Zacharias und Elisabeth ein, da heißt es ausdrücklich, sie sind beide gerecht vor Gott und sie wandelten untadelig in allen Geboten und Rechtsbestimmungen des Herrn. Also alles, was es an Geboten und Rechtsbestimmungen gab, überall ein Haken dran, ja, das haben sie alles eingehalten. Und dann sagt Gabriel, dein Gebet ist erhört worden. Und Zacharias antwortet, geht nicht, ich bin viel zu alt. Da ist also ein frommer Mann Gottes, ein Priester, gerecht vor Gott, der Gott anfleht, dass er ihm noch Nachwuchs schenkt, der für einen Sohn betet. Er macht im frommen Sinne alles richtig und hat doch keinen Glauben. Zacharias, hast du nicht im Biologieunterricht aufgepasst, wie das geht mit Mann und Frau und Nachwuchs? Zacharias, hast du nicht die Schriften studiert, was Gott schon bei Abraham und Sarah getan hat? Und Zacharias verstummt und kann erstmal darüber nachdenken. Maria, da war es ganz anders. Sie hat nicht für ein Kind gebetet. Und Maria war in der frommen Hierarchie auch nicht ganz oben, sondern eher ganz unten. Ein junges Mädchen, kein Zugang zur Tora, aber sie hatte etwas in ihrem Herzen, was für Gott unwiderstehlich war. Das Erste ist, sie war demütig. Siehe, ich bin die Magd des Herrn. Das Zweite, sie vertraute Gott. Mir geschehe nach deinem Wort. Und das Dritte, sie war eine Anbeterin. Wie bitte? Maria, eine Anbeterin? Und nun kommen wir zu dem eigentlichen Punkt, diesem wunderbaren Magnificat. Lukas 1, ab Vers 46. Meine Seele erhebt den Herrn, und mein Geist hat gejubelt über Gott, meinem Heiland, denn er hat hinabgeblickt auf die Niedrigkeit seiner Magd, denn siehe, von nun an werden mich glückselig preisen alle Geschlechter, denn Großes hat der Mächtige an mir getan, und heilig ist sein Name. Und seine Barmherzigkeit ist von Geschlecht zu Geschlecht über die, die ihn fürchten. Er hat Macht geübt mit seinem Arm, er hat zerstreut, die in der Gesinnung ihres Herzens hochmütig sind, Er hat Mächtige von Thronen hinabgestoßen und das Niedrige erhöht. Hungrige hat er mit Gütern erfüllt und Reiche leer fortgeschickt. Soweit erstmal dieses Magnificat. Das ist Anbetung pur. Und Anbetung kommt nicht aus dem Nichts. Anbetung ist etwas, was im Herzen Raum bekommt und was sich immer mehr in uns entfaltet. So wie David nicht aus dem Nichts gegen einen Goliath gekämpft hat, sondern er war vorher schon ein Anbeter, ein Kämpfer. Und er war auch ein Anbeter. Er hat schon früh angebetet, bevor er an Sauls Hof war. Anbetung, das ist eine Herzenshaltung. Und diese Herzenshaltung bei Maria, die hat Gott gesehen. Und aus dieser Herzenshaltung heraus dieses gewaltige Magnificat. Maria jubelt in ihrem Geist über Gott. Jubel? Aber Maria, was wird Josef sagen? Was wird deine Familie sagen? Und da ist doch auch noch die ganze Sache mit der römischen Besatzung, wo ihr so geknechtet seid. Ach Maria, wenn du wüsstest, die Geburt im Stall, die Flucht nach Ägypten und so weiter. Jubel? Und so wie David, der Mann nach dem Herzen Gottes, mit aller Kraft vor der Bundeslade tanzt und Gott gepriesen hat, so auch Maria. Anbetung ist eine Herzenshaltung, völlig unabhängig von den Umständen. Aber manchmal schaffen wir es einfach nicht, diese Umstände auszublenden und zu jubeln. Das Schlimmste für mich, als ich diesen Prozess verloren habe, war, dass ich meine Begeisterung für Gott verloren habe, diesen inneren Jubel. Und weil die Freude am Herrn unsere Stärke ist, ist dann auch wie Kraft verloren gegangen. Aber da waren noch die ganzen anderen Kämpfe, die gekämpft werden mussten. Und irgendwann hat mir Gott gezeigt, dass meine Rüstung ziemlich zerbeult war. Was ist nun Gottes Lösung, wenn die Umstände sehr herausfordernd sind und mir so ein Magnificat nur sehr schwer über die Lippen kommt? Jesus sagt, wir haben es vorhin gesungen, es ist die Zeit, dass die wahren Anbeter den Vater in Geist und in Wahrheit anbeten. Und dann gibt es diese Zeiten, wo der Heilige Geist wie am Anfang über diesen Tohu Wabohu in meiner Seele schwebt. Und die erste Wahrheit, die mir dann immer kommt, ist, Gott ist gut. Punkt. Und daran wird nicht gerüttelt. Das Zweite, was mir dann widerfahren ist, ist, dass es wie bei Hiob manchmal ganz klein anfängt mit einem Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, hoch über all dem Staub der Welt. Und so kann ich Gott dann auch in den Tiefen meines Lebens anbeten. Und je mehr ich ihn dort anbete, umso mehr kommt auch wieder die Freude zurück. Und mit der Freude die Kraft, denn die Freude am Herrn ist ja unsere Stärke. Und dann kommt auch wieder die Begeisterung und der Jubel zurück. Und an diesem Punkt bin ich angekommen, als ich hier nach Kanaan kommen durfte. Anbetung ohne diese tiefe Freude ist nicht wirklich möglich. Ich kann, wie Zacharias, alles richtig machen, fromm meinen Dienst verrichten und beten und habe doch keinen Glauben, kein Vertrauen und keine Freude. Ich kann die richtigen Anbetungslieder singen und sogar dabei die Hände heben und habe doch keine Freude und keinen Jubel in meinem Herzen. Aber Petrus ermutigt uns zu diesem Jubel, und zwar unter allen Umständen, wenn er in seinem ersten Brief, Kapitel 1, Vers 9 schreibt, darum jubelt ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchungen betrübt worden seid. Zurück zu diesem wunderbaren Magnificat. Maria betet: Du, der Allmächtige und Heilige, hast hinabgeblickt auf die Niedrigkeit deiner Magd. Sie wusste, wer sie war, eine niedrige Magd, und sie wusste, wer ihr Gott war. Maria erkennt ihre eigene Niedrigkeit an und nimmt sie auch an. Und dann macht sie Gott groß und erkennt seine Größe an. Es ist nun mal ein himmelweiter Unterschied zwischen uns und Gott. Und wir kommen in dieser Anbetung diesem Gott nahe. Und das Staunen über ihn wird größer und die Demut wird größer. Und das ist eigentlich ein Paradoxon. Je mehr uns bewusst ist, wer wir sind und wie gewaltig groß Gott ist, umso größer ist eigentlich der Abstand. Und gleichzeitig kommen wir ihm aber immer näher. Freude, Jubel, Anbetung im Herzen, das bewahrt uns auch vor falscher Demut. Vor dieser Demut, wo wir denken, wir müssen uns klein machen vor Gott und wo wir dann Demut mit Minderwertigkeit verwechseln. Es sieht zwar demütig aus, aber Gott hat daran keine Freude. Und dann sage ich zu mir: Christian, mach dich nicht kleiner, als du bist, aber mach dich auch nicht größer, als du bist. Sei einfach das Kind des Vaters, so wie wir es vorhin gesungen haben. Und staune und juble über diesen Vater im Himmel, so wie Maria. Maria betet weiter: Er hat Macht geübt mit seinem Arm. Er hat zerstreut, die in der Gesinnung ihres Herzens hochmütig sind. Er hat Mächtige von Thronen hinabgestoßen und das Niedrige erhöht. Hungrige sättigt er mit Gütern und Reiche schickt er leer fort. Das beschreibt ziemlich genau die Situation in Deutschland im Jahr 1949. Die in ihrem Herzen hochmütigen arischen Übermenschen waren zerstreut, das Nazi-Regime war vom Thron gestoßen worden und das Niedrige hat Gott erhöht. Und die armen Schwestern, die sich hier versammelt haben, die nichts hatten, die hat er mit Gütern gesättigt. Und die ehemals Reichen haben oft alles verloren. Hochmut kommt vor dem Fall. Das Gesetz von Saat und Ernte, also das, was wir säen, das werden wir auch ernten, wenn auch zeitverzögert, wirkt durch alle Zeiten. Und ich habe gerade Jeremia und Hesekiel gelesen und man kann eigentlich, dass die ganzen Propheten zusammenfassen mit diesem: Was ihr sät, das werdet ihr auch ernten. Was war nun damals Gottes Antwort im Jahr 1949 auf die Situation in Deutschland? Er sprach: Sie sollen mir ein Heiligtum machen, dass ich unter ihnen wohne. Da war dieser klare Auftrag an die Marienschwestern, eine Kapelle zu bauen, einen Anbetungsaltar zu errichten. Und heute? Es tobt in unserer Gesellschaft ein Kampf, ob wir nun woke und quer sein wollen oder rechtsnationalistisch. Rechts und links im politischen Spektrum werden die christlichen Werte über Bord geworfen und Juden wieder angefeindet. Und nach dem Gesetz von Saat und Ernte wird das Konsequenzen haben. Und wir erleben gerade, dass die 7 fetten Jahre oder Jahrzehnte nach dem Dritten Reich zu Ende gehen. Was ist nun Gottes Antwort heute darauf? Er ruft Gebetshäuser ins Leben, wo er angebetet wird. Er sucht Gebetsaltare. Und ganz persönlich in mir, in uns. Nichts anderes als damals 1949. Demütige dich, errichte einen Anbetungsaltar in deinem Herzen und dann staune und juble über deinem Gott. Trag dieses Feuer der Anbetung wie eine Fackel in dieses Land und in diese nächste Generation, in der uns wahrscheinlich manche Krisen noch erwarten werden. Und je dunkler es wird, umso heller wird dieses Feuer der Anbetung leuchten. Ich glaube an einen großen, mächtigen Zufall. Und deshalb fällt mir immer so viel Gutes zu, wie zum Beispiel dieses Zimmer, in dem ich hier übernachten durfte. Und da hängt ein Wort von Mutter Basilea an der Wand. Die Anbetung wird seine Endzeitgemeinde immer wieder aus den Anfechtungen herausheben. Das ist die Kraft der Anbetung. Und Maria war eine Anbeterin und sie hat in all diesen Umständen über ihrem Gott gejubelt. Und Maria war im Herzen demütig, sie wusste, wer sie ist und wer Gott ist. Und Maria hat ein Wunder erlebt. Wie soll das geschehen, war ihre Frage. Und das ist genau unser menschliches Vorstellungsvermögen, was Gott sprengen will, immer wieder gesprengt hat und immer wieder sprengen wird. Wir haben in dieser Woche einen Vortrag gehört, dass die Realität Gottes größer ist als unsere sichtbare Realität. Wir sehen oft nur das, was vor Augen ist, aber wenn die größere Realität Gottes, dieser Gott, der Wunder tut, in unsere Realität hereinbricht, dann ist das gewaltig. Lasst uns danach uns ausstrecken. Ich habe in diesem Vortrag gesagt, Ober sticht unter. Immer wenn Gottes Realität kommt, egal ob bei der Brotvermehrung, als Petrus übers Wasser ging, dann werden mal eben die Naturgesetze ausgehebelt. Und wir kommen in Zeiten, wo wir diese Wunder brauchen. Wir brauchen ein neues Staunen vor dem Allmächtigen, dem Schöpfer des Universums. Und ich merke das bei mir ganz persönlich, wenn ich nicht mehr jeden Tag über Gott staune, dann stehe ich in der Gefahr, laut zu werden. Wenn ich nicht jeden Tag neu von diesem Gott begeistert bin, dann stehe ich in der Gefahr, laut zu werden. Wie soll das geschehen? Wir Menschen reagieren dann oft sehr menschlich. Mose hat alles versucht, als er einen Ruf von Gott bekommen hat. Sie werden mir nicht glauben, sie werden nicht auf mich hören, ich kann nicht reden, nimm besser einen anderen. Das kennt Gott alles schon zur Genüge, deshalb brauchen wir da gar nicht erst mit anzufangen. Das hat ihn damals nicht beeindruckt und heute ebenso wenig. Die Marienschwestern könnten sagen, nein, wir sind zu alt, um nochmal ein neues Leben hervorzubringen, nochmal Kanaan, nochmal Darmstadt neu zu beleben, nochmal in dieses Land hineinzuwirken. Ihr Studenten könntet sagen, nein, wir sind zu jung, um einen Unterschied in der Justiz, in dieser Gesellschaft, in diesem Land zu machen. Das alles hat Gott noch nie beeindruckt. Maria war anders. Maria hat alles losgelassen, hat alles loslassen müssen. Ihren ganzen Lebensentwurf, ihre ganzen Träume, weil diese größere Realität Gottes in ihr Leben hereingebrochen ist. Und dann trug sie Christus in sich. Und dieses Sterben der eigenen Träume und Pläne, das war ihr Gewinn. Der Hauptgewinn. Und deshalb möchte ich uns einladen, dass wir neu wie Maria in tiefer Demut staunen und jubeln über diesen Gott und dass wir dann erwarten, dass er Wunder tut, dass wir diesen Christus in uns tragen und in diese Welt hineinbringen. Ich hatte bereits gesagt, ich glaube an einen großen, mächtigen Zufall und dieses Losungswort lag neben meinem Bett. Lasst uns mit Danken vor sein Angesicht kommen und mit Psalmen ihm jauchzen, denn der Herr ist ein großer Gott und ein großer König über alle Götter. Psalm 95, 2 und 3. So fügt Gott alles zusammen und er bereitet in dieser Zeit in unseren Herzen etwas vor, damit er sich verherrlichen kann und damit er Wunder tun kann. Wir brauchen Wunder. Wir können es menschlich nicht schaffen, diese Herausforderung zu bewältigen. Und wenn wir in unserem Herzen Christus tragen und wenn wir ihn in unserem Herzen einen Anbetungsaltar aufbauen, dann gilt das Wort des Engels Gabriel: Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Amen.